Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die gerade noch versucht, den Kader vor dem Draft noch ein bisschen zurecht zu zimmern. Ob ihnen das gelingen wird, das werden wir sehen, aber das Hauptaugenmerk, ja, ist natürlich auf den Draft gesetzt. Wir sind tatsächlich, wir nehmen am Donnerstag auf, jetzt zwei Wochen? Es sind noch zwei Wochen bis zum Draft. Jeez! Also, dazu dann gleich noch mehr. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine. Sondern Thilo ist wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin, moin.
Ja, und ihr werdet es nicht glauben. Ja, es gibt mal wieder eine Folge zu dritt, denn der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin, endlich habe ich es dann auch mal wieder geschafft.
Ja, wundervoll, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Und ich hatte gerade gesagt so, oh mein Gott, es sind noch zwei Wochen. Wow, tatsächlich, was werden wir tun noch? Also, wir werden den Fanclub Mockdraft haben. Der ist nächstes Wochenende, also nicht das jetzt, was jetzt kommt, sondern das darauf. Das heißt, dort werdet ihr vermutlich am Montag, den 22. oder Dienstag, den 22. den Fanclub-Mockdraft haben. Nächste Woche werden wir uns mit Dolphins-Mockdrafts beschäftigen, mit Spielern, die wir ziehen würden, von Runde 1 bis Runde 7. Dazu wird es dann noch einzelne Folgen mit Mockdrafts geben. Vielleicht werde ich auch noch den einen oder anderen Dolphins-Mockdraft so einstreuen, wenn ich dann einfach auf PFN oder auf PFF, ich werde vielleicht auch einfach zu beiden Varianten nochmal verschiedene Kurzpodcasts aufnehmen und die teilweise hochladen, einfach um euch noch mal so ein paar Ideen zu geben, weil ich habe mir inzwischen auch so ein paar Spieler-Tiers committed, da reden wir heute nämlich auch drüber, über Draft-Strategien und die können wir natürlich anhand von Beispielen dann noch mal durchgehen. So, ich habe schon gesagt, wir reden über die Draft-Strategien. Also, wir werden vorher über die News sprechen, da gibt es zwei Themen, die wir behandeln möchten, beziehungsweise zwei Spieler, über die wir kurz sprechen werden und dann gibt es einfach Draft-Strategien. Ja, also, was gibt es allgemein an Draft-Strategien? Welche Situationen könnte es geben? Und dann werden wir dahingehend das natürlich analysieren. Jeder kann hier so seinen Favoriten nennen, was wie gerne getan werden wollen würde. Und dann gehen wir vielleicht auch noch auf das eine oder andere Tier ein. Also Tier heißt immer Gruppe. Also es gibt so eine Gruppe 1 an Spieler, Gruppe 2 an Spielern, so, also einfach als, die sind so in einer Gruppe an Leistung, ja, und dann geht's in die nächste Gruppe. Also Tier ist einfach nur eine Einsortierung. Aber das sollte für die meisten Begriff sein, ich weiß es halt nicht, deswegen jetzt nochmal kurz erklärt. So, das werdet ihr auf jeden Fall in dieser Folge alles hören, beziehungsweise darüber werden wir sprechen. Das heißt, wenn ihr die Folge bis zum Ende hört, dann werdet ihr auch alles darüber erfahren, was wir denken. Und diesmal starten wir dann mit einem Signing, denn die Dolphins haben Tyrod unter Vertrag genommen. Tyrod ist Defensive Tackle, der hat jetzt bei den Tennessee Titans gespielt, beziehungsweise bei den Houston Texans. Der wurde damals als Undrafted Free Agent, ist ja in die NFL gekommen, 2020, der ist 27 Jahre alt, der junge Mann, und hat in jedem seiner Jahre Snaps gesehen, auch mehrere hundert. Also er ist ein sogenannter Rotationsspieler. Ja, also das bedeutet einfach, dass er immer wieder reinkommt. Er war teilweise sogar Starter, aber das dann nicht durchgehend. So kann man das wohl beschreiben. Also er hat Starting-Erfahrung. So will ich das mal beschreiben. Thilo, was hältst du von dem Signing? Wir haben ja die letzten Wochen immer mal wieder über Defensive Tackle gesprochen und dass wir halt Zach Zieler als klaren Starter haben. Wird Tyrod der nächste Starter?
Du hast das schön beschrieben, für die Rotation. Aber genau das brauchen wir auch. Das war immer noch eine vakante Stelle, die haben wir öfters angesprochen. Und das schließt immerhin so eine kleine Lücke wieder. Das bringt uns in der Spitze jetzt nicht unfassbar weiter, soll es aber auch nicht. Aber es wird in der Breite was bringen. Und die Breite, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die brauchen wir. Und dafür ist das gut, denn es füllt eben so einen kleinen Need. Und jeden kleinen Need, den man füllen kann, der macht den Draft-Tag oder die Draft-Tage ein bisschen einfacher. das Auge in Runde 1, Runde 2 auf einen Defensive Tackle damit zu schielen, wird damit ein bisschen kleiner. Und man kriegt mehr Optionen, man ist flexibler. Flexibilität ist immer gut. Von daher für die Rotation finde ich das eine super Sache. Er wird auch schon bei uns bei Outlaws auf der zweiten, also im Third String geführt. Das heißt schon wirklich Rotation, aber auch gar nicht so weit hinten. Gut, das ist natürlich ein bisschen früh, da muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, den werden wir auf jeden Fall im Kader und auf dem Spielfeld sehen, wenn da nichts Verrücktes noch passiert. Von daher ist das so eine von diesen vielen Verpflichtungen, die wir besprochen haben. Das ist solide, das ist gut, das gibt uns Flexibilität. In der Spitze kann man natürlich jetzt hier keinen Ersatz erwarten, der da irgendwie in Wilkins-Sphären geht, aber das glaube ich, das tut auch keiner und das wäre vermessen. Von daher grundsolide. Ich weiß gar nicht, jetzt ist Tobi da, das ist schön, ob wir schon Zahlen zu dem Vertrag haben. Haben wir da irgendwas?
Bis jetzt habe ich zumindest keine gesehen, da der Vertrag schon bekannt wäre. Ich kann jetzt gerade tagesaktuell spontan nochmal die entsprechenden Seiten aufrufen und gucken, ob da schon irgendwas bekannt ist. Aber ich würde vermuten, dass es sich so im Bereich von 2-3 Millionen abspielen würde. Also etwas mehr als das Minimum, aber jetzt auch nichts Großartiges, dass wir da keine Ahnung, wie viel Geld ihm hinterher werfen würden. Nur mal so, er hat letztes Jahr unter einem Tender gespielt bei Tennessee. Da hat er 4,3 Millionen verdient. Er wird sicherlich die Summe bei uns nicht erreichen. Aber wie gesagt, so um 2-3 Millionen kann man durchaus erwarten.
Okay, da bin ich mal gespannt, was am Ende auf dem Zettel stehen wird. Was bei den Dolphins noch nicht in den Büchern steht, weil wir diesen Spieler bisher nicht unter Vertrag genommen haben, ist Carl Lawson. Carl Lawson war aber bei den Miami Dolphins zu Gast. Es gibt ja immer in der Offseason sozusagen oder auch in der Preseason, Offseason, wie auch immer, Spieler, die verschiedene Teams besuchen, dort ein Training durchführen, mit den Leuten sprechen und dann schaut man, ob man diese unter Vertrag nimmt. Das haben die Dolphins zum Beispiel mit OBJ auch gemacht, der ein Vertragsangebot der Dolphins angeblich vorliegen hat. Tyreek Hill hat hier ja schon eine Vertragsunterzeichnung verkündet vor, es ist jetzt glaube ich auch schon wieder mehr als eine Woche her, aber da ist natürlich nichts dran gewesen. Die Dolphins haben nichts verkündet, angeblich müsste man das Angebot aufbessern, aber soweit ist es bei Carl Lawson aktuell nicht, dass man ihn einen Vertrag zum Unterschreiben vorgelegt hat. Carl Lawson ist Free Agent, er hat letzte Saison bei den New York Jets gespielt, er hatte bei den New York Jets 2021 einen 3-Jahres 45-Millionen-Vertrag unterschrieben. Der ist nun ausgelaufen und damit ist er Free Agent. Die Dolphins könnten ihn natürlich unter Vertrag nehmen. Tobias, was würdest du von einer davon halten? Und ich sag mal, der hat vor 3 Jahren einen 15 Millionen pro Jahr Vertrag unterschrieben. Wie viel müssten wir ihm denn jetzt überhaupt zahlen? Weil ich glaube, ist das überhaupt irgendwas, was realistisch ist, wenn ich überlege, dass wir Chubb, Jalen Phillips und Shaq Barrett unter Vertrag haben, dass wir jetzt vor dem Draft nochmal Carl Lawson unter Vertrag nehmen?
Vor dem Draft weiß ich nicht genau, ob das so realistisch ist, aber dass wir zumindest in der Tiefe mindestens einen vierten Edge-Rusher brauchen, ist, denke ich, zwangsläufig. Carl Lawson hat jetzt letztes Jahr bei den Jets nicht so viel gespielt. Ich glaube, er ist auf knapp 100 defensive Snaps gekommen in den 6 Spielen, die er gemacht hat. Er hat sicherlich jede Menge Potenzial, aber das könnte eine Verpflichtung eines Veterans sein, die relativ, in Anführungszeichen, günstig sein könnte. Und wenn unser neuer Defensive End schafft, das Potenzial von Carl Lawson auszuschöpfen, dann ist das natürlich ein erheblicher Gewinn, aber ich denke auch deswegen wird man ihn eingeladen haben. Man wird erstmal geguckt haben, wo steht Carl Lawson jetzt so leistungstechnisch überhaupt, weil das kann man nicht so genau einschätzen. wo da jetzt genauso die Dinge liegen. Und wir werden sehen, was da noch kommt. Und wenn er nicht kommt, dann ist er nicht gut genug. Und wenn er kommt, dann schätzen ihn die Coaches immerhin so gut ein, als dass er uns da zumindest in der Tiefe weiterbringt.
In der Tiefe weiterbringen. Das sollen auch Spieler, die im Draft über die Ladentheke gehen, jetzt ganz despektierlich gesagt, die natürlich ausgewählt werden, um bei ihren neuen Teams für eine Verstärkung zu sorgen. Und wir sind 2 Wochen vor dem Draft, also wir werden diese Woche, wie gesagt, jetzt über Draft-Strategien sprechen, damit ihr so eine Idee bekommt, was könnten die Dolphins überhaupt machen, wie sieht es überhaupt bei den Dolphins grundsätzlich aus. Und dementsprechend, ja, ist es so, dass wir darüber sprechen werden und in der nächsten Woche konkrete Mockdrafts machen. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Und wenn ihr noch Wünsche dazu habt, dann haut das einfach raus. Ja? Erzählt uns, was ihr hören wollt, was ihr sagen möchtet. Und dann, ja, gibt es zum Draft allgemein, kann ich vielleicht sagen, verschiedenste deutsche Draft-Produktionen inzwischen. Adrian Franke und Christoph Kröger machen was über RTL, wenn ich das richtig, also RTL Nitro beziehungsweise RTL Livestream. Und der Kollege Jan Wegwert hat auch wieder einen Livestream, das wird auch sehr, sehr ausführlich sein, dann von Upside Fantasy und die machen zusammen mit dem Saturday Kickoff Podcast was zusammen. Also es gibt genug deutsche Coverage, wenn ihr deutsche Coverage hören möchtet. Und ja, ansonsten die ganz klassische amerikanische Berichterstattung eben. Das zum Draft allgemein. Wie gesagt, es geht in der Nacht los von Donnerstag auf Freitag, vom 25. auf den 26. Und wir versuchen natürlich dann gleich natürlich nach der ersten Runde auch wieder ein Feedback zu ziehen. So, allgemein, welche Picks haben denn überhaupt die Miami Dolphins? Wir fangen, glaube ich, einfach mal damit an. Die Dolphins sind in die Playoffs gekommen, sind in der ersten Runde ausgeschieden und haben damit den Platz 21 im NFL-Draft. Sie haben den Pick 21, sie haben den Pick 55, das ist der normale Second-Round-Pick. Der Pick 86, den die Dolphins eigentlich gehabt hätten, den haben die Dolphins nicht. Der ist immer noch aufgrund der Tampering-Geschichten von unserem Owner auf dem Boot mit Tom Brady und dem jetzigen Headcoach der Denver Broncos aberkannt. Also der First-Round-Pick letztes Jahr, der Drittrunden-Pick dieses Jahr. Herzlichen Dank an das Front Office bzw. an den Owner der Miami Dolphins. Das sind natürlich Sachen, die uns schaden. Dann haben wir den Pick 120, hätten wir gehabt. Den haben jetzt die Denver Broncos. Das ist immer noch ein Teil des Trades für Bradley Chubb. Wir haben den 2025er Fünftrunden-Pick der Broncos. Das heißt, da haben wir nächstes Jahr ein bisschen mehr. Aber das heißt, wir haben jetzt Pick 55 und dann picken wir als nächstes an Stelle 158. Es ist nominell die Stelle 157, weil natürlich der Pick der Dolphins raus ist. Und das Gleiche gilt natürlich für den Pick 120, der nominell 121. Pick ist. Dazu haben wir den Pick 184 in der 6. Runde, den haben wir von den Bears erhalten, und den Pick 198, und dazu kommt der Pick 242. Das sind die Picks, die die Miami Dolphins haben. Es ist also gar nicht so viel an Picks möglich. Grundsätzlich, jetzt rede ich gerade ein bisschen viel, welche Strategien gibt es grundsätzlich? In der Football-Welt unterscheidet man zwischen großzügig zwischen zwei Strategien, die man wählen kann. Das eine ist die sogenannte BPA, das heißt Best Player Available. Was hat es damit auf sich? Jedes Team erstellt vor dem Draft ein sogenanntes Big Board. Big Board sagt euch vielleicht was, weil jede allgemein berichtende NFL-Seite oder Podcast, alle haben ein Big Board. Ja, ein Big Board ist die Einschätzung der Spieler nach ihrer Qualität. Hier findet aber auch gleichzeitig eine, das ist nicht losgelöst vom Positionsvalue. Das heißt, ihr werdet im Big Board vermutlich nie einen Kicker unter den Top 100 Spielern haben. Weil selbst wenn es der beste Kicker ist, der je existiert hat, dann würde er vielleicht so irgendwo doch in die 100 reinrutschen, aber er würde nie auf Platz 1 sein, obwohl er mit Abstand ja auf seiner Position der Beste ist und auch gemessen an der Leistung auf seiner Position der Beste ist, sondern Positional Value hat dort auch Themen, beziehungsweise hat dort Themen, wird dort angewandt. Ja, das heißt, ein Quarterbacks, die sehr gut sind, ja, sagen wir mal, ein Quarterback mit der Note, oder wenn wir das mit Schulnoten machen, einfach um sehr, sehr einfach zu halten, ein Quarterback mit der Note 1- wird in einem Draft Big Board immer vor einem Defensive Tackle mit der Note 1 oder 1+ sein. Gleiches gilt für fast alle anderen Positionen, wo eine 1+ ist. Bei Wide Receiver könnte man vielleicht inzwischen so einen kleinen Punkt ausmachen oder Defensive Tackle, Defensive End, Cornerback, also da kann es Diskussionen geben, aber allgemein wird der Quarterback, wenn er sehr gut ist, ganz oben auf das Big Board gesetzt und dann findet einfach eine Einsortierung statt. So, das ist also ein Big Board. Und jedes Team, NFL-Team, hat auch eins. Und die Big Boards von NFL-Teams sehen nie so aus wie die Big Boards von allgemein Berichtenden. Warum sehen die nicht so aus? Das ist ganz einfach, weil jedes Team hat ja ein Scheme. Ja, die Dolphins haben, also da fängt es ja zum Beispiel bei der Defense schon an, hat man eine 3-4 Defensive Front, das heißt 3 D-Liner, 4 Linebacker, also ganz, ganz klassisch jetzt einfach gesprochen, oder 4-3, 4 Defensive Linemen und 3 Linebacker. Das ändert schon die Herangehensweise im Draft, weil dementsprechend brauchst du unterschiedliche Spieler in der D-Line und auch auf Linebacker. Das heißt, da werden andere Spieler anders bewertet werden, einfach weil sie in das bestehende System gar nicht wenig gut oder sehr gut reinpassen und dadurch natürlich nach oben oder nach unten fallen in der Benotung der einzelnen NFL-Teams. Und so ist es dann, wenn jetzt, ich sage mal, die Dolphins an 21 da sitzen und sagen, und keine Ahnung, ein Spieler fällt, wo die Dolphins absolut keinen Need haben. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen, ob es irgendeine Position gibt, wo die Dolphins gar keinen Need haben. Und da fällt mir, also ich könnte überall ein Top-Upgrade gebrauchen, aber keine Ahnung, die Dolphins würden vielleicht an 21 einen Jaden Daniels draften, weil er auf deren Board, weil die Dolphins Quarterbacks auf ihrem Board haben und dementsprechend der so hoch gerankt ist, dass sie sich sagen, ja, den Value müssen wir jetzt mitnehmen, das ermöglicht uns andere Optionen. Ich habe jetzt Quarterback genommen, hasst mich bitte nicht dafür, es war das einfachste Beispiel, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, bevor hier Leute sagen, oh, der Rico, der will jetzt unbedingt, dass die Dolphins einen Quarterback picken. Das habe ich damit nicht gesagt, es ist nur ein Beispiel. Ja? Also, das nur zum Big Board und was es mit Best Player Available auf sich hat. Da schaut man also gar nicht, was man direkt gebrauchen kann oder wo man die größte Lücke hat, sondern man guckt wirklich darauf, das ist der beste Spieler, den wir auf unserem Draftboard jetzt haben. Den nehmen wir einfach. Komplett für uns ist das der beste Spieler, den nehmen wir. Egal, was wie der Kader sonst so aussieht. Und dann gibt es eben die andere Strategie. Das ist nämlich Draft after Need oder Draft for Need oder wie man es auch nennen möchte. Das heißt, man schaut sich das Big Board an und schaut sich vielleicht die besten 5 Spieler an, die jetzt zur Verfügung sind. Das heißt, an 21 sind zum Beispiel ist ein Quarterback dabei, ein Wide Receiver, 2 Defensive Ends und einen Offensive Guard oder ein Center. So, und die Dolphins sagen sich, hey, unser größtes Need ist die Interior O-Line. Das heißt, sie würden dann sagen, ja, wir nehmen den Center oder den Interior O-Liner, den Guard, weil das eben Draft for Need ist. Das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel. Es können auch vielleicht nur die besten 3 Spieler sein, die man sich anguckt oder vielleicht noch mehr. Mehr ergibt wenig Sinn. Aber so kann man sich das, glaube ich, sehr, sehr einfach vorstellen. So, das sind die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten. Und Thilo, da würde ich dich jetzt einfach mal, weil welche Strategie würdest du am ehesten verfolgen?
Also grundsätzlich kann es da für mich nur eine Meinung geben. Also ein Draft for Need ist nie richtig gut. Man sollte schon darauf achten, dass man in den Draft geht und Best Player Available picken kann und im Zweifel das auch tut. Natürlich kann man da jetzt keine allgemeine große Überstülpung machen über jedes Team, jedes Roster. Es gibt immer unterschiedliche Zeitpunkte, wo ein Team sich befindet und oft sind die Lücken auch einfach zu groß. Man kann nicht alles schließen. Aber in einen Draft zu gehen, und das ist bei unserem dieses Jahr ganz spannend, finde ich, weil das bei uns dieses Jahr ganz gut passt, da kann ich später was zu sagen, aber zu sagen, wir müssen in der ersten Runde, ich nenne es jetzt einfach mal einen Receiver nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die Bills sprechen, dann erfordert das Druck, macht das Druck, das erfordert Handeln, da muss man, ist man gezwungen, was zu tun, man kann nicht einfach schauen, man kann das Board nicht spielen, die Vikings haben uns gezeigt, da wird wahrscheinlich was passieren, die haben den Uptrade in Runde 1 mit den Texans wahrscheinlich genau deswegen gemacht, weil man wahrscheinlich einen Quarterback sucht, das heißt, da ist ein Need da und man versucht, den irgendwie zu füllen. Das geht meistens dann entweder über Uptrades, die teuer sind, oft zu teuer, oder man verrennt sich tatsächlich und muss dann eigentlich einen Spieler nehmen, den man gar nicht so will. Bestes Beispiel für uns, wir denken an den Tour-Draft zurück, da hätte man ein bisschen reagieren können. Wir haben dann so, naja, aus Zwang würde ich mal sagen, einen Austin Jackson nehmen müssen, weil es der letzte O-Liner auf dem Board war und wir brauchten unbedingt O-Line. Da war, hat man sich so ein bisschen in ein Niemandsland manövriert. Das war nicht so gut. Deswegen bin ich klarer Fan davon zu sagen, wir haben so wenig Lücken, wie es möglichst geht. Und dann kann man schauen, dass man aus einem Pool von Spielern seinen Spieler nimmt, der am höchsten am Board ist. Ja, also natürlich alles geht nicht, aber wenn wir mal auf unseren Draft jetzt gucken, wir haben natürlich O-Line, aber wir könnten auch andere Spieler in der ersten Runde bedienen, weil diese Klasse des Drafts mit unserem Spot schon sehr besonders ist und für uns gar nicht so schlecht. Da können wir gleich noch drauf kommen, um deine Frage jetzt nicht zu ausdehnend zu beantworten. Also für mich ganz klar Best Player Available.
Ja gut, ich meine, bevor ich Tobi jetzt dazu befrage, finde ich das Beispiel, was du genannt hast, aber super interessant, weil also erstens sprechen die Daten nicht unbedingt dafür, dass ein Uptrade teuer ist. Also es gibt durchaus Uptrades und da kommen wir im Verlauf dieser Folge auch noch drauf. Allgemein das Bild für Uptrades in dem Bereich, wo wir sind, also wenn wir runtergehen, gab es genug Beispiele auch dafür, wo das runtertradende Team tatsächlich an Value verloren hat im Trade. Also das muss nicht unbedingt sein, aber von den Trades, die wir oder von denen man spricht, die dann teuer sind, sind natürlich die in die Top 5, sag ich mal. Und du hast gesagt, so Trades sind meist so, aber wenn ich mir jetzt das angucke, ich hatte ja eigentlich darauf gehofft, dass die Dolphins irgendwie an 12 oder auf an 13 hochgehen. Nachher sind ja die Buccaneers von 14 auf 13 gegangen, mit den 49ers getauscht. Aber hätte es sich nicht für die Dolphins gelohnt, einen Uptrade zu machen, von 18 auf 13, um eben Tristan Wirfs zu draften?
In dem Fall natürlich ja, absolut. Ich hätte aber an dem Spot dann einfach lieber einen anderen Spieler genommen, statt einen O-Liner nehmen zu müssen. Das wollte ich damit ausdrücken. Also wir mussten im Prinzip einen O-Liner nehmen. Ich fand aber, es gab gerade in dem Draft andere Spieler, die eigentlich höher auf dem Board waren, die man dann aber hat liegen lassen, eben weil wir unbedingt einen O-Liner gesucht haben, weil das unser großer Need war. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen kritisch. Also wir können nochmal uns Erinnerung rufen, Austin Jackson ist damals an 18 gegangen. Da war noch ein Justin Jefferson auf dem Board, ne? Der war natürlich nicht so hoch, klar, jetzt wir sind alle ein bisschen schlauer, aber da waren viele Spieler auf dem Board, die höher waren, die wir aber nicht bedient haben. Brandon Ayuk, wenn man mal so schaut. Ein Patrick Queen war da noch. Also da war viel da, viel Qualität, die wir liegen gelassen haben. Was hätte man machen können, wenn man offen gewesen wäre? Natürlich, wir müssen immer einordnen, damalige Zeit, Strategien etc. Das ist völlig klar. Wir können jetzt nicht im Nachgang irgendwelche Spieler bewerten. Das funktioniert so nicht, ne? Man muss schon aus der damaligen Zeit schauen. Und ich weiß das so ein bisschen noch, weil das war der der Draft tatsächlich, das war das erste Corona-Jahr, da habe ich mich das erste Mal tatsächlich wirklich richtig intensiv mit dem Draft beschäftigt und habe so auch ein paar kleine Big Boards für mich gemacht. Und da weiß ich noch, ich hätte mehrere Spieler tatsächlich lieber gehabt als Austin Jackson. Ich habe das damals nicht kritisiert, weil das war so ein Gamble auf die Upside. Man hat da drauf gewettet, das war okay. Aber ich hatte schon den Eindruck, man musste da was tun. Und das war irgendwie der nächste Spieler, den man so auf dem Board hatte. So richtig hundertprozentig war das nicht. Aber ja, mit einem Uptrade hätte man da mehr machen können. Da hast du völlig recht. Also das ist ohne Wenn und Aber. Da wissen wir natürlich nicht, ob da Angebote gemacht wurden und die ausgeschlagen worden sind. Das können wir immer leider nicht beantworten.
Ja, ja gut, allgemein, also ich glaube, Patrick Queen war jetzt nicht, hat nicht die Geschichten geschrieben. Jordan Brooks ist tatsächlich auch danach gedraftet worden, der jetzt bei uns spielt. Allgemein, ich bin gerade die Liste hier, ich habe die Liste hier gerade offen. War schon eine wilde Draftklasse, was so nach 18 passiert ist. Ne? Damon Arnett, Clevon Chaisson, Jalen Reagor, dann eben Justin Jefferson, Kenneth Murray, der Linebacker der Chargers, Cesar Ruiz, Center, dann halt Brandon Ayuk, Jordan Love, Jordan Brooks, Patrick McCreen, Isaiah Wilson, ja, der absolute Draft-Bust.
Ja, das kommt der, ja.
Noah Igbinoghene, den wir an 30 genommen haben, Jeff Gladney und Clyde Edwards-Hilaire, also das war echt ganz, 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 ganz wilde Kost. Wenn ich mir den Anfang der Runde 2 angucke, dann sind da deutlich bessere Spieler gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir schweifen ab. Tobias, ich hoffe, du hast jetzt genug Zeit gehabt, um zu überlegen, wie siehst du die Situation rund um Best Player Available oder Draft for Need?
Unser großer Vorteil derzeit ist, wir können beides...
Ja, aber das, warte mal. Das beantwortet die Frage jetzt schon. Du sollst das ja was du persönlich als Tobias und nicht was du als imaginärer General Manager der Miami Dolphins.
Wir können das Board spielen und den Spieler abseits der Position nehmen, der eventuell fällt. Irgendeiner fällt immer runter. Und wir sind da flexibel. Also ich würde immer...
Tobias, würdest du Best Player Available picken oder immer für Draften, für Need Draften?
Ich würde immer Best Player Available vorziehen.
So, danke. Jetzt kannst du deine Ausführung machen.
Wir können das ja kombinieren, weil wir gewisse Needs haben auf Positionen, wo wir Glück haben dieses Jahr, wo die Klasse relativ tief und relativ qualitativ auch sehr gut sein soll. Das heißt, wir brauchen hinter Waddle und Tyreek Hill noch einen dritten Wide Receiver, wenn wir jetzt nicht OBJ, Tyler Boyd oder sonst was nehmen, ne, wenn wir die nicht unter Vertrag nehmen. Das können wir machen. Wir müssen aber nicht. Wir können genauso gut, wenn ein Defensive Tackle an 21 runterfällt, der den Dolphins gefällt, weiß ich nicht, Byron Murphy oder sowas um den Dreh. Wir können das auch in der ersten Runde bedienen, wenn wir wollen. Wir können einen Offensive Tackle nehmen in der ersten Runde. Das muss aber nicht in der ersten Runde sein, sondern das könnte auch an 55 sein. Wenn bei den Edge-Defendern Jared Verse oder Layatu Latu auf irgendeine Art und Weise an 21 runterfällt, sind wir in der Lage, einen Need zu bedienen und den besten Spieler auf dem Board zu nehmen. Also was ich nicht denke, ist, dass wir, sollte es einen Quarterback geben, so der Klasse, weiß nicht, JJ McCarthy oder so, wenn der auf dem Board ist, den werden wir sicherlich nicht an 21 nehmen. Selbst wenn es der beste Spieler auf dem Board sein sollte, dann würden wir wahrscheinlich den zweitbesten nehmen. Oder aber wir nutzen das dazu, um unsere Draft-Munition, die, wie du schon gesagt hast, relativ dünn ist dieses Jahr, in irgendeiner Art und Weise weiter auszubauen und
ja, aber jetzt hören mal uns um. Kurz Stopp. Weil du... Jeder Mensch, der einigermaßen Struktur mag, frustriert gerade. Tobias, so, wo fangen wir an? Also, du hast gesagt, Best Player Available wäre das, was man, wenn es läuft, einfach so am besten machen sollte. Das ist deine präferierte Sache. Gut, Punkt. Zu der JJ McCarthy-Frage kommen wir später noch mal. Gut, so, also, wir haben jetzt zumindest schon mal den Haken gemacht. Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen auch reingefühlt, was man alles machen kann aus Seiten der Dolphins. Da hat Tobi jetzt schon mal viel, viel vorweggegriffen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Optionen, die man natürlich hat. Tilo hat es gerade auch schon angesprochen, den Uptrade. Es gibt einen Uptrade, einen ich bleibe einfach da, wo ich bin und pick einen Spieler oder Downtrade. Ja. Wenn man uptradet, heißt das nicht automatisch, dass man Value abgibt. Also man investiert natürlich, ja. Wenn ich von, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 250-Euro-Scheine habe und ich will den 100-Euro-Schein, ja, optimal wäre natürlich, ich gebe dem 250er und kriege den 100er. Ja, hab dafür einen besseren Spieler anstatt zwei gute Spieler, ja, 50 und 100. So, aber in der Regel ist das so ein bisschen anders. Ja, in der Regel sagt man, okay, für meinen 100-Euro-Schein musst du aber zwei 50-Euro-Scheine und einen 10-Euro-Schein bezahlen. Zum Beispiel. Blöd läuft natürlich, wenn man sagt, ja, okay, nee, mir reicht ein 50-Euro-Schein und zwei 20er. Ja, nur um euch mal auf eine andere Weise, die mir gerade so spontan eingefallen ist, wie so Trades aussehen können, wie man sich das anders vorstellen kann. Also, man investiert Picks und vielleicht auch Spieler, um nach oben zu kommen, oder man gibt Value up, um nach unten zu bekommen. In der Regel sollte es so sein, wenn man runtergeht, dass man mehr Value mitnimmt. Das heißt, für den 100-Euro-Schein sollte man in der Regel 110 Euro bekommen in Return und eben nicht 90. Das ist das, was man so grundsätzlich natürlich machen möchte. Tilo.
Genau. Um das Ganze zu veranschaulichen, ich glaube, das ist hörend sehr schwierig. Wer da sich noch nicht so richtig auskennt, der kann einfach mal auf draftteak.com. Da gibt es eine Trade Value Chart. Das ist relativ gut aufgearbeitet, auch recht einfach. Da kann man sich so ein bisschen orientieren. Das ist natürlich nicht die Weisheit letzter Schluss, aber da kann man so ein bisschen schauen. Da hat jeder Pick hat einen Wert. Wir fangen mal an, zum Beispiel der erste Pick der Chicago Bears hat einen Wert von 3000. Wenn wir da mal runtergehen, unser Pick 21 hätte aktuell einen Wert von 800. Wenn man da jetzt mal schauen würde, wir bekommen ein Angebot, wir bleiben dabei von den Bills. Das ist Pick 28, der hat einen Wert von 660, also 140 weniger. Wenn die Bills uns ihren Zweitrunden-Pick dazugeben würden, der hat einen Wert von 300, dann wären die bei, würden wir bekommen einen Wert von 960 und hätten 800 abgegeben. So, dann hätten wir Pick 28, Pick 60 und die Bills hätten Pick 21 und wir hätten nach diesem Value-Chart etwas gewonnen. So kann man das vielleicht ein bisschen orientieren. Da gibt's noch viele andere Faktoren. Es gibt auch andere Value-Charts. Das ist nur eine, die relativ einfach ist. Aber da kann man sich mal so ein bisschen orientieren, wenn man nur gar kein Gefühl dafür hat, was ist es denn überhaupt wert? Ja, so als kleine Hilfe, da würde ich dann vielleicht während der Folge jetzt mal ein bisschen gucken, dann wird das Ganze, was wir hier so erzählen, vielleicht ein bisschen klarer.
Genau, also das ist die sogenannte Classic Jimmy Johnson Valuation Chart oder das Valuation Modell. Ein anderes, das findet ihr zum Beispiel Over the Cap, das ist die sogenannte Fitzgerald Spielberger Evaluation. Da geht's auch um Punkte und dann gibt's, ich glaube, noch 3-4 andere. Und wenn es Trades gibt, da gibt's den einen oder anderen, Timo Riske, Adrian Franke, das sind so die beiden, die mir da als erstes in den Sinn kommen, die auch diese ganzen verschiedenen Analysen. Bei Adrian könnt ihr tatsächlich gucken, der hat den Texans Trade tatsächlich da so auch sortiert nach, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Modelle, wie das da aussieht. Das hatten wir euch ja auch hier berichtet, was der Gegenwert so wäre, den die Texans zusätzlich bekommen haben, in dem Trade mit den Minnesota Vikings. Und genau. Also das sind verschiedene Rechnungen. Allgemein ist das halt dieser 3000, also wenn ich nach der Value Chart gehe von Jimmy Johnson, das ist ganz cool, das gibt einem ersten Eindruck, aber der erste Pick ist natürlich mit einem Caleb Williams, der wahrscheinlich die Nummer 1 sein wird, die gepickt werden wird, ist der erste vermutlich mehr Punkte wert, als wenn ich einen Draft habe, wo ich keinen Top-Quarterback habe. Ja, also das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann, ja, kann man damit aber machen. Also wie gesagt, auf DraftTech geht das sicherlich, auf Over the Cap, die haben dort auch einen Calculator, der über die Fitzgerald-Spielberg-Evaluation geht. So, damit kann man schauen, wie ist der Wert, den man bekommen hat oder eben den man abgegeben hat. So, genau. Und die Dolphins sitzen an 21. Und ich habe schon gesagt, die Dolphins haben relativ wenige Picks. Das heißt, was macht man? Also die Dolphins picken an 21 und 55 und picken dann in Runde 3 und 4 gar nicht. Und das ist eigentlich da, wo man ein paar mehr Picks haben möchte, weil da der größere Value liegt. Dort bezahlt man für die Spieler nicht so viel. Und in der Regel hat man dort vielleicht ein, zwei Picks mehr aufgrund der Compensatory Picks und kann halt mehr möglich machen. Die Dolphins dieses Jahr haben dort aber keinen Pick aus den genannten Gründen. So, jetzt habe ich einen, wir können über das erste Szenario, über das können wir vielleicht schon mal sprechen. Ich hatte nämlich vorhin einen Mock-Draft, wo die Dolphins geupgradet sind. Das fand ich sehr interessant. Das war nämlich der Mock-Draft von dem Kollegen Chris Trapasso, der auch auf Twitter dort zu finden ist. Der ist bei CBS eingestellt. Dort sind die Dolphins hochgegangen an 15. Sie haben also mit den Colts getradet. Es steht hier nicht bei, was sie getradet haben, für den Offensive Tackle Olumuyiwa Fashanu. Ja, also nur, um euch schon mal, für wen oder was. Wir kommen gleich auch noch mal dazu. Grundsätzlich, wenn ich euch jetzt frage, Tobi, da frage ich dich einfach als erstes, wenn du so an Strategie rangehst, jetzt, wenn du einen Blick auf die Dolphins setzt, wie bist du jetzt da rangegangen? Dolphins haben Pick 21. Und wie gehst du jetzt daran? Wie guckst du dir den Draft an? Was sind so deine Ideen rund um diesen Pick? Du hast vorhin vom das Board bespielen gesprochen. Wie funktioniert das? Was können die Dolphins machen? Beziehungsweise wie würdest du reagieren bei verschiedenen Szenarien? Aber jetzt lass uns erstmal daran teilhaben, was du zu Pick 21 denkst.
Also als erstes denke ich, dass ein Uptrade nicht gerade wahrscheinlich ist, weil erstens, wir haben dieses Jahr nicht die Pick-Anzahl, die attraktiv genug wäre, um da irgendwas zu machen. Das heißt, wenn wir mit Picks oder wenn wir Picks anbieten würden für einen Uptrade, dann sind wir nicht mehr im Jahr 2024, sondern dann reden wir über das Jahr 2025. Und nach den diversen Modellen rechnet man dann immer die Picks des nächsten Jahres mit entweder der Hälfte des Wertes von dieser DraftTech Value Chart, die Thilo erwähnt hat, oder eben die zukünftigen Draft-Picks als weniger Wert an als die diesen Jahres. Und ganz ehrlich, ich sehe tatsächlich keinen Spieler so in der Range, die wir mit einem, selbst wenn wir den First-Round-Pick von 2025 reinwerfen, ich sehe keinen Spieler, der zwei First-Round-Picks wert wäre, den wir realistisch erreichen könnten. Natürlich kann man sich immer dann das Board zusammenlegen und sagen, ja, wenn wir jetzt den 2024er First-Round-Pick und den 2025er First-Round-Pick zusammenlegen, dann kriegen wir Notre Dame's Offensive Tackle Joe Alt. Das sehe ich nicht und das ist einfach unrealistisch. Ne, weil der wird auf jeden Fall in den Top 10 gehen und selbst wenn wir da zwei First-Round-Picks auf den Tisch legen würden, dann würde es sehr schwer werden, da jemanden zu finden in der Range, die wir bräuchten, um eben diesen speziellen Spieler zu bekommen, um ihn dann draften zu können. Davon mal ganz abgesehen, dass wir dann, wieder das, was du am Anfang gesagt hast, bei der Positional Value sind, kein Offensive Tackle ist wahrscheinlich zwei First-Round-Picks wert.
Ah, von das würde ich jetzt anders sehen, ne?
Weiß ich nicht. Würdest du realistisch sagen, nehmen wir jetzt mal von einem Board, weiß ich nicht, wen wir da nehmen.
Ich wollte eigentlich nur den Case machen, dass Laremy Tunsil damals so ungefähr zwei First-Round-Picks eingebracht hat.
Ja, im Nachhinein, ja, das ist richtig.
Aber kurz dazu. Du hast ja schon gesagt, das ist unrealistisch. Ich würde dem tatsächlich zustimmen, aber ich würde dem auch noch aus einem anderen Punkt zustimmen. Ja, du hast es schon richtig auch argumentiert. Die Dolphins haben dieses Jahr sehr wenige Picks. Das heißt, dieses Jahr können wir eigentlich kaum Picks benutzen, um nach oben zu gehen. Und das würde das nächste Jahr betreffen. Die Dolphins sind aber auch aus Kadersicht und aus Cap-Sicht. Ja, ich denke da an die Fifth-Year-Options für Jalen Waddle und auch für Jalen Phillips, die wir, also das wäre crazy, wenn wir die nicht ziehen. Wenn ich die jetzt schon mal mit einbeziehe und so, wir sind aktuell an einem Punkt, wo wir auch auf günstige Spieler, und das sind Rookie-Spieler im Vergleich zu Veterans, die gewisse Qualitäten mitbringen, wo wir die Draft-Pick brauchen, weil wir diese jungen Spieler als Basis brauchen, um uns die teuren Spieler leisten zu können, die wir dann im Kader haben, die wir selber bezahlen müssen, die wir selber gedraftet haben. Ja, das ist ja so dieses Spiel auch. Und ich denke, dass ich weiß, man kann viel mit dem Cap-Hit spielen, Tobi. Ich weiß, ja, kann man. Aber du machst dich ja immer irgendwie unbeweglicher für die Zukunft. Die Saints sind ja das beste Beispiel. Die schaffen es zwar jedes Jahr, aber der Kader wird auch jedes Jahr schlechter. Und dementsprechend ist das ein Punkt, den man im Hinterkopf haben muss. Die Dolphins brauchen junges Talent, günstiges Talent, was sie wieder mit reinbringen. Das ist, denke ich, auch noch wichtig, um einfach zu verstehen, warum ein Uptrade vermutlich eher, also die Wahrscheinlichkeit für einen Uptrade ist eher gering. Das wollte ich noch mit reinbringen, Tobi.
Ja, meine Strategie wäre es jetzt, gerade jetzt auch so in den zwei Wochen, die noch da sind, vor dem Draft Geschichten zu erzählen oder sogenannte Smokescreens zu streuen. Also wirklich auch offensiv da an die Sache ranzugehen und zu sagen, ja, das ist allen Franchises klar, aber man erzählt ja auch für die anderen so Geschichten, dass wir sagen, ja, wir wären bereit, vielleicht von dem 21. Pick vielleicht sogar runterzugehen, vielleicht ans Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, um sich eben zusätzliches Draftmaterial in den Runden zu besorgen, die wir derzeit nicht haben. Das heißt, Runde 3 plus noch was anderes, Runde 3, Runde 4 oder so, um eben da die Möglichkeiten zu haben. Man könnte sich da Angebote sammeln und dann guckt man einfach an 21, welche Spieler sind da, wie viele der Spieler, die wir auf dem Big Board haben, die wir vielleicht höher haben als 21, sind noch da. Ist ein Spieler da, den wir unbedingt haben müssen? Also wo wir es uns nicht erlauben können, weiter runter zu gehen? Beispiel, weiß ich nicht, wäre Jared Verse, der Edge Defender oder so. Ne? Also wenn der bis 21 runterfällt, würde ich sagen, wäre aber blöd, wenn wir den nicht nehmen. Du hast eben den Uptrade für Olufashanu, glaube ich, hast du erwähnt. Sollte der an 21 tatsächlich noch auf dem Board sein, würde ich auch nicht freiwillig runtergehen. Wenn das aber so ist, dass wir da mehrere Möglichkeiten haben, nehmen wir, wenn wir jetzt bei dem Offensive Tackle Beispiel bleiben und dieser Run auf die Offensive Tackle Position, der auch in dem Draft war, den ihr eben angesprochen habt, wo halt die besten 4 Offensive Tackles alle so zwischen 9 und 13 vom Board gegangen sind. Das ist ja auch in diesem Jahr wahrscheinlich zu erwarten, dass es da irgendwann mal eine Situation gibt, wo das Ganze dann losgeht. Dann pickt die erste Franchise pickt einen Offensive Tackle. Also ich denke, Joe Alt wird in den Top 10 irgendwann gehen. Aber wenn dann die zweite Franchise anfängt und pickt dann wirklich, weiß ich nicht, J.C. Latham von Alabama oder eben Fashanu von Penn State, dann werden die anderen, die einen Offensive Tackle Need haben, natürlich nervös. Und dann geht das geupgrade los, dass dann die Franchises, die jetzt wirklich den Need haben und sagen, ja, wir müssen jetzt aber unbedingt einen Offensive Tackle picken, aber die Dolphins an 21 repräsentieren einen OT, wir gehen davor. Wir reden mit Pittsburgh, die an 20 sitzen, oder wir reden mit, keine Ahnung, mit den Colts an 15, weil wir unbedingt diesen Offensive Tackle noch haben wollen. Dann verschiebt sich ja auch das ganze Board. Und das ist nicht nur, also das ist ja nicht die einzige Position, die es da gibt. Es wird einen Wide Receiver Run geben, ne, und das kann man im Vorfeld immer schlecht sagen. Man kann aber Wahrscheinlichkeiten dazu sagen, dass wahrscheinlich, so wie das in den letzten Jahren häufiger so war, so zwischen 8 und 10 oder 8 und 11 der Wide Receiver Run losgeht, so um den Dreh. Und zwischen 10 und 15 kommt dann eben dieser Offensive Tackle Run. Und dann muss man halt gucken. Was ich persönlich, wo ich mir da noch nicht ganz klar drüber bin, ist, wie die Dolphins zum Beispiel Oregon Center Jackson Powers Johnson ranken. Weil das könnte gut sein, dass der an 21 noch da ist. Und das wäre eine Position, wo ich sagen würde, ja, den könnten wir nehmen. Ich wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn wir das auf eine der späteren Runden verschieben würden, weil ich sehe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube Dallas, wie heißt denn jetzt der Typ nochmal, der zweite Center von West Virginia?
Zach Frazier.
Dankeschön, den meinte ich, ne? Wenn wir da gucken und sagen, ja, der reicht uns dann auch für unsere Zwecke, wir müssen jetzt nicht an 21 auf den Herrn von Oregon gehen, sondern wir können es uns erlauben, wenn das entsprechende Angebot da ist. Wir gehen auf 27, 28, 29, irgend sowas runter, sammeln einen Drittrunden-Pick ein und haben da noch dann Möglichkeiten, was anderes zu tun. Deswegen ist die Position, die die Dolphins momentan innehaben im Draft, die empfinde ich als gar nicht so schlecht. Also man muss auf jeden Fall erwarten, dass sich mit Pick 11 und 23 noch irgendwas passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vikings das so lassen und sowohl Pick 11 als auch Pick 23 behalten. Da geht ja quasi jeder davon aus, dass die mit den beiden Picks noch weiter nach oben gehen, und dann verschiebt sich ja das ganze Board auch am Drafttag. Und das sind
da können wir dann nochmal drüber sprechen. Genau. Ich würde jetzt erstmal kurz, Thilo, jetzt hast du, Tobi, viel zugehört. Jetzt hätte ich gerne deine Einschätzung, beziehungsweise wenn du dir das so anguckst, wir haben Pick 21, wie gehst du da an die Analyse für diesen Pick ran, was du gerne machen wollen würdest?
Tobi hat schon super viel zusammengefasst, was ich auch so machen würde. Also ich bin völlig bei Tobi. Ich finde, der Pick 21 passt dieses Jahr, und da haben wir mal einfach mal Glück gehabt, zu unseren Needs mit den Spielern, die dann so voraussichtlich noch da sein werden. Ich denke, die meisten von euch werden irgendwo Mock-Drafts machen und sich so ein bisschen als GM da probieren. Ich bin auch fleißig dabei, und egal, was man eigentlich macht, es gibt meistens zwei Szenarien. Entweder fällt ein guter Offensive Tackle, oder wenn das nicht der Fall ist, dann fällt einer der besten Defensive Tackle zu uns. Das können wir beides bedienen. Davon wird einfach was da sein, weil in der Spitze des Drafts so viele Spieler gehen, die uns im Prinzip nicht tangieren. Also wir gehen alle von aus, dass vier Quarterbacks gehen werden. Es werden drei Receiver weg sein, das wird sicher sein. Dann beginnt irgendwann dieser Offensive Tackle Run. wir haben für mich, ich habe mal so ein paar Draft Grades mir so gemacht, also ich hätte tatsächlich 7 Offensive Tackle mit einem First Round Grade, da werden welche da sein. Da wird auch sogar noch theoretisch wer vielleicht an 27, 28 da sein. Also wenn man...
Reine Offensive Tackle?
Nee, O-Line.
Okay.
Ja, ja, O-Line. Da ist ein Jackson Powers auch mit drin zum Beispiel, genau.
Okay.
Genau. Und da wird irgendwer von da sein. Also wenn man ein bisschen runter könnte, wenn es da ein Angebot geben würde, dann könnte man tatsächlich an Ende der Runde gehen. Ob da was kommt, da bin ich so ein bisschen... mittlerweile so ein bisschen von abgerückt, weil wenn man mal so überlegt, wer hinter uns pickt, wer will denn vor ein Team? Das ist so ein bisschen, da frage ich mich so ein bisschen, wer sollte da irgendwo hinspringen an 21, was uns was macht? Also wollen die 49ers vor wen? Wollen die Packers unbedingt vor wen? Ich kriege in den Mockdrafts ganz immer oft ein Angebot der Buccaneers, die irgendwie hoch wollen. Ja, finde ich schön, da sagt man immer noch einen Pick mit ein, ob das in der Realität dann so ist, weiß ich nicht, aber so ein Uptrade wäre natürlich super charmant, weil, wie Tobi schon sagte, wir haben tatsächlich irgendwie so ein bisschen Glück, da wird was super, ein super Spieler auf dem Board sein für unsere Verhältnisse und wenn es wirklich ganz schlecht läuft und die besten Defensive Tackle mit Johnny Newton, Byron Murphy sind weg, es sind die alle Offensive Tackle und O-Liner sind weg, naja, dann wird Receiver Nummer 4 auf dem Board noch sein. Und den können wir auch gut gebrauchen. Wer das dann noch immer bei den Dolphins ist, ob das ein Donnie Mitchell ist oder Brian Thompson Jr., da wird was sein. Also Pick 21 dieses Jahr ist schön. Ich bin aber auch der Meinung, wenn es irgendwie geht, das hast du schon super gesagt, irgendwie mehr Value einsammeln in Runde 3, vielleicht sogar tief Runde 2, das könnte uns wirklich helfen, denn dann könnte man eben nochmal in eine andere Position wie Defensive Tackle, wie O-Line Interior angehen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Uns fehlt dieser Third-Round-Pick dieses Jahr wirklich, denn da würde was gehen. Von daher ist der Draft mal wieder unfassbar spannend und es gibt so viele Variablen, aber wir können positiv hingucken, denn ich glaube, wir werden da Qualität bekommen. Und es gibt genug Spieler, die uns an dieser Position weiterhelfen können. Da finde ich, sind andere Teams dieses Jahr nicht so einen schönen Spot. Und das macht auf jeden Fall noch mehr Bock auf die nächsten 2 Wochen, weil wir einfach so viel rumspinnen können. Und ich habe schon richtig Bock auf unseren Draft nächste Woche und dann vor allen Dingen auf den Fanclub-Mock-Draft. Denn das ist so ein schöner Indikator, da mal über den Tellerrand heraus zu blicken, wie denn andere das so sehen und was dann mal wirklich passiert.
Tobias?
Tilo hat die offene Frage gerade gestellt. Ich möchte sie in der Form beantworten, dass ich ein Beispiel gebe. Die Cardinals, Arizona, die haben ja 2 Picks in der ersten Runde mit 4 und 27. An 4 werden sie wahrscheinlich darauf hoffen, dass an den ersten 3 Positionen 3 Quarterbacks gehen, um sich dann mit einem Wide Receiver zu bedienen. Das kann ja möglich sein. Und wenn sie dann mit den 3 Third-Round-Picks, die sie dieses Jahr haben, die haben ja massig an Value zu bieten dieses Jahr. Ich meine, die picken in den ersten 104 Picks haben die, glaube ich, 7 oder so. Also die haben richtig was zu geben und die könnten, wenn sie jetzt Angst hätten vor Philly, vor demjenigen, der den zweiten Pick der Vikings bekäme, zum Beispiel vor Dallas oder so, mit denen könnte man ja reden und das sehe ich als realistisch an, dass die vielleicht auch hochgehen würden, weil sie eben auch den Value geben können. Von daher, mit denen würde ich reden. Und ich wäre jetzt nicht traurig drum, wenn die sagen, ja komm, wir geben euch 27 und 90 lasst uns dann mal hochgehen, zum Beispiel. Also ich würde zumindest bei den Cardinals mal anrufen oder die im Blickfeld behaben, dass da das Telefon klingeln könnte. Und damit wäre ich super zufrieden.
Ja, also bei den Cardinals, grundsätzlich haben die Die haben das Material, aber die brauchen auch sehr viele Spieler. Also qualitative Spieler, die sie entwickeln können. Das ist so ein bisschen das Thema bei den Cardinals. Grundsätzlich würde ich noch mal kurz reingehen und sagen, bei mir läuft das eigentlich immer so. Ich schaue, hey, wir sind an Pick 21 dran und dann gibt's halt eine Liste an Spielern, wo ich sage, ja, das ist ein Set an Spielern, die, da wäre ich okay, dass wir die da nehmen. Ja, und da sind natürlich dann Jared Wirth, Brock Bowers, der Tight End, solche Geschichten. Also das sind natürlich Spieler, die grundsätzlich eher höher anzusehen sind, weil ich brauche mir keinen Spieler holen, wo ich sage, boah, der wird wahrscheinlich so um die 30 gehen oder ist da auf den Big Boards. Da muss man halt dann mal gucken. Aber das, also ich gucke grundsätzlich, ich baue mir so eine Liste aus Spielern und sage so, ja, die würde ich ganz gerne nehmen. Und dann schaue ich, was da ist und eben was nicht da ist. Wenn natürlich mehrere davon da sind, dann ist es so ein bisschen Feingefühl. Ja, wo gehe ich hin? Wer bietet mir einen Trade? Und es gibt, Thilo, du hast schon gesagt, die Buccaneers, aber auch die Cowboys sind so ein Beispiel. Aber wenn die Cowboys halt die von 24 auf 21 gehen, dann kriegen wir halt einen Viertrunden-Pick. Ja, so kann man das sagen. Tobi hat gerade schon gesagt, 27, da sprechen wir dann über einen Late-Third-Round-Pick, den wir zusätzlich bekommen für eben einen Downtrade. Und wenn wir von Ende Runde einsprechen, das heißt so irgendwo San Francisco oder Kansas City, ich sag mal, wenn wir mit denen tauschen würden, ja, da würden wir dann ja eigentlich über einen Early-Third sprechen. Oder da kriegen wir den Second-Round-Pick dazu, müssen aber dann zusätzlich noch was abgeben. Ich würde aber als Dolphins immer mehr Picks einsammeln wollen, als dass ich abgebe, alleine nur um mehr Spieler zu bekommen. Ja, das ist so eine der Punkte. Und das gibt euch vielleicht auch schon mal so ein Gefühl. Also Downtrade in Runde 1 bringt uns eigentlich zusätzlich einen guten Drittrunden-Pick bis Anfang vierte Runde, also bis zum guten Fourth Round Pick. In dem Bereich sprechen wir dann. Wenn man wirklich mehr haben möchte, dann muss man wirklich tiefer gehen. Also dann sprechen wir über Runde 2. Und dann sprechen wir über einen Downtrade. Zum Beispiel mit Houston. Ja, die sagen, hey, wir sind rausgegangen, wir wollen aber wieder hoch, weil wir sind eigentlich im Win-Now-Modus. Das heißt, eigentlich wollen wir qualitativ hochwertigere Spieler. Ja, da sind die Anzahl der Draft-Picks erstmal zweitrangig, aber wir wollen da hoch, weil wir den und den Spieler unbedingt haben wollen. So, ja, dann, wenn wir zum Beispiel von 21 auf 42 gehen, da kriegen wir vermutlich einen Second-Round-Pick noch zusätzlich, das heißt 42, 59, vielleicht noch irgendwie was aus Runde 4. Da muss man mal sehen, wie gut das Ganze verhandelt wird. Oder man bekommt was aus dem 2025er Draft noch dazu. Aber dann hätte man zumindest zwei Second-Round-Picks dazu. Und dann muss man schauen, in welche Tiers kommt man dann. Und da sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben jetzt hier viel über die Backtrades gesprochen. Ich habe rausgehört, dass ihr beide offen für einen Downtrade in der ersten Runde seid, weil eben viele Spieler irgendwie dann noch für uns da sein könnten. Ja, ihr habt schon Spieler genannt und ich gehe da jetzt einfach mal so ein paar Spieler, die eventuell mit, in Anführungsstrichen, Glück, aber mit Glück hat das nicht viel zu tun, sondern eben, wie werden diese Spieler wahrgenommen? Und Tobi hat es gleich am Anfang auch sehr, sehr richtig gesagt, irgendwelche Spieler fallen immer oder werden später genommen, als man angenommen hat. Bei den Offensive Tackles sind es Spieler wie, also ich bin wirklich gespannt, weil ich habe verschiedene Mockdrafts gesehen, ich habe verschiedene Spieler fallen sehen. Joe Ault ist einer, der wird spätestens an 7 zu den Titans gehen, wenn nicht vorher gepickt. Also das ist definitiv so. Joe Ault ist vom Talent her nicht ganz auf dem Niveau wie Laremy Tunsil damals, aber er kommt nah ran. So würde ich den tatsächlich einschätzen. Aber sei es Fashanu, also von Penn State, über den wir vorhin schon gesprochen haben, J.C. Latham von Alabama, Taliese Fuaga von Oregon State, Amarius Mims von Georgia. Das sind Spieler, die könnten definitiv bis zu uns fallen, ja, wo man dann drüber nachdenken müsste, hey, was macht man? Dann haben wir auf Guard zum Beispiel einen Troy Fautanu von Washington, der eventuell bei uns untergebracht werden können. Oder eben, wir haben über Jackson Powers Johnson schon gesprochen, oder eben Graham Borton von Duke. Ja, das sind so Linemen. Also wir sprechen gerade viel über Linemen, weil machen wir uns nichts vor. Die Dolphins sind im absoluten Sweet Spot für einen dieser Spieler. Defensive Tackle kann man dann auch noch dazu zählen. Murphy, der zweite, der könnte auch bis zu uns fallen. Da habe ich auch verschiedene Szenarien gesehen. Auch, dass der selbst noch später gedraftet wird. So, das sind jetzt erstmal, die Spieler, schreibt euch die Spieler auf, guckt euch sie an. Wir werden nächste Woche vermutlich nochmal im größeren Detail darüber sprechen. Aber wir wollen euch einfach einen Namen geben und euch ein Gefühl dafür geben, was ist möglich für die Dolphins. Ja? Und wenn ich jetzt in die Anfang von Runde 2 gehe und da mit einem Third und vielleicht sogar noch einen Fourth-Round-Pick nehme, dann könnte vielleicht so ein Zach Frazier interessant werden, ja, oder einen Jordan Mogan. Oder eben zum Beispiel dann einen Tyler Guyton von Oklahoma, der Tackle. So, das sind Spieler, die dann interessant werden. Also es ist wirklich, dann sind wir in einem leichten Tier dahinter. Und selbst wenn wir dann noch mal tiefer gehen, dann muss man mal gucken. Weil dann ist es auf Center, es gibt 3 Spieler, die Center spielen können, meiner Meinung nach, die in den Top 50 gehen werden. Und danach ab Pick 100 oder ich sag mal ab Pick 80 wieder, da könnte man, und da haben die Dolphins eben nichts. Das heißt, da muss man das Board wirklich so spielen, dass man hin und her tradet und wie und was. Einen Spieler, den ich noch mag und in die Range, da sprechen wir von auch wirklich so um die 40 wird er vermutlich spätestens gehen, Cooper Beebe von Kansas State, das ist ein Guard, mag ich unheimlich gerne, aber jetzt nenne ich zu viele Namen, muss mich selber so ein bisschen bremsen an der Stelle. Ich habe das jetzt gerade schon mal so angerissen. Die Dolphins sind in einem Sweet Spot, wo definitiv ein Spieler fallen wird, den man picken könnte. Aber sie können vielleicht, wenn noch mehrere Spieler, die die Dolphins mögen, auf dem Big Board sind, dass man dann zurücktradet, weil man eben so viele Spieler hat und dann sagt, doch, das ist egal, ob wir den oder den Spieler nehmen. Die haben alle bei uns eine 2+. Das heißt, wir sind fein damit, jeden von diesen drei Spielern, egal welche es sind, jetzt einfach mal zu nehmen. Was wäre denn ein Szenario, oder beziehungsweise First Round Backtrade, habt ihr schon gesagt, ja, wäre denn für euch es auch gedanklich möglich, dass die Dolphins in diesem Jahr sagen, wir hatten jetzt schon 2 Jahre hintereinander keinen First Round Pick, warum machen wir das nicht weiter? Ja, wir geben unseren diesjährigen First-Round-Pick ab und gehen wirklich in irgendwo ab Pick 40, irgendwo 42 wären die Texans zum Beispiel, die eventuell hoch wollen. Die Bengals an 41, das wäre ein Longshot, die müssten ziemlich viel abgeben, sage ich mal. Aber ich sag mal, wenn man in diesem Bereich zwischen 40 und 50 zurücktradet, wäre das für euch eine Möglichkeit, beziehungsweise würdet ihr sagen, ja, also wenn wir ein bisschen, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir einen zusätzlichen Value bekommen durch den Trade, aber es ist natürlich die Frage, will man das überhaupt? Weil man natürlich qualitativ erstmal Spieler nimmt, die als Prospect nicht diesen Value haben, wie die Spieler, die in der ersten Runde gehen. Thilo.
Da müsste schon sehr viel passieren, dass ich damit glücklich wäre. Also ich hatte ja schon gesagt, so, wir werden an unserem Spot auch Ende Runde 1 irgendwas bedienen können, sei es O-Line, sei es Defensive Tackle, sei es Receiver Nummer 3. Das sind für mich alles klare Needs. Was man adressiert, muss man gucken, wie das Board fällt. Ich würde, da haben wir drüber gesprochen, auf keinen Fall ein Uptrade machen. Da haben wir nicht die Ressourcen für. Ein kleiner Uptrade, ja. Ein großer Upgrade eher nein, weil ich glaube, die Qualität, die da Ende der ersten Runde für unsere Needs da ist, die sollten wir am Stand der Dinge, wo wir jetzt einfach stehen mit unserem Kader, mitnehmen. Denn wir sind weiter in unserem viel zitierten, viel besprochenen All-In. Wir sollen jetzt gewinnen. Wir brauchen perspektivisch Ersatz, gerade in der O-Line. Kendall Lamb hat jetzt ja gesagt, er spielt wahrscheinlich nur noch ein Jahr. Bei Terron Armstead sieht das auch so aus. Das heißt, wir brauchen jetzt Qualität, um auch jetzt was zu erreichen. Es bringt uns nichts, wenn wir einfach nur sagen, wir bauen den Kader zwar in der Free Agency um, dass wir jetzt gewinnen können, aber im Draft dann irgendwie nicht, obwohl die Spieler da sind. Das würde ich komisch finden. Das wäre für mich wieder so ein bisschen wischiwaschi. Da müssten schon wirklich 7, 8 O-Liner vor uns gehen. Da müssten 2, 3 Defensive Tackle weg sein. Und dann auch noch, die Receiver 4 und 5. Aber dann, so viele Spieler können ja gar nicht weg sein. Ich meine, dann wäre ja irgendwie ein Quarterback noch auf dem Board oder der beste Edge Defender. Das glaube ich nicht. Also, das wäre für mich schon sehr, sehr verwundernd, wenn das passiert. Ein kleiner Backtrade, ja, das wäre schön. Da können wir noch was mitnehmen. Ein Pick in Runde 3, der hilft uns auch. Genau für diese Tiefe, die wir brauchen. Aber tiefer, eher nicht. Also das würde ich schon komisch finden. Unter der Aussage natürlich, wir müssen gucken, was passiert. Aber also ehrlich gesagt, bis in die 40er rein, lieber nicht.
Okay, das ist schon mal eine Aussage. Tobi, wie siehst du das?
Also es ist in der Theorie schwer zu sagen, aber nehmen wir als Beispiel unser Wide Receiver Need in Anführungszeichen. Wir brauchen ja gar nicht den Top-Wide Receiver, der da, keine Ahnung, in den Top 20 geht, so ein Brian Thomas von LSU oder sowas. Den brauchen wir ja eigentlich nicht. Es wäre nice to have, aber brauchen wir nicht. Und du hast es mit Sweet Spot schon gut angesprochen. Du hast in der Range zwischen, nehmen wir die komplette zweite Runde, du hast so eine gute Tiefe bei den Wide Receivern, die auch qualitativ hochwertig sind, dass du auch da an 42 noch einen Spieler bekommst, der dir das gibt, was du haben kannst. Und wenn du dann in dem Value, was du bekommst, dann nochmal da landest und kannst dir einen Zach Frazier als zweiten Spieler holen, Tavondre Sweat ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber man hat sich ja zum Beispiel auch mit Jatavion Sanders, dem Tight End von Texas, unterhalten, zum Beispiel, um da mal einen Namen zu nennen, oder den besten Safety, um ihn mit Javon Holland zu kombinieren oder sowas. Man kann da schon die gewissen Needs, die man noch hat, in der Hinsicht so füllen, dass da auch vernünftige und gute Starter bei rumkommen können. Also sehe ich durchaus als eine Möglichkeit an, dass die Dolphins auf den First-Round-Pick verzichten könnten. Dafür muss natürlich auch der Value gegeben sein und dann muss ein Team, zum Beispiel wie Houston oder sowas, die müssen das massiv überbezahlen. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall muss man tun.
Was heißt denn für dich massiv überbezahlen?
Wenn wir jetzt diesen Value-Chart nehmen, ich meine, klar, Draft Day ist sowieso teurer als alles in der Theorie. Weiß nicht, wenn wir dieses Modell anlehnen, 15% oder 20% mehr von dem bieten oder mehr von dem an Wert bieten, was der Downtrade wert wäre, dann würde ich schon überlegen und sagen, ja gut, wenn sie uns für dieses Jahr was geben, womit wir 1, 2 Spieler holen können, für nächstes Jahr vielleicht noch einen Pick, dann kann man im nächsten Jahr super mit den Picks, die wir dann haben, da das Board nochmal anders spielen, dann würde ich das machen.
Alles klar. Du hast vorhin, Tobi, natürlich schon mal einen wunderbaren Namen angesprochen, und zwar JJ McCarthy. Aufgrund der Zeit würde ich Thilo tatsächlich hier den Vortritt lassen. Also JJ McCarthy haben wir genannt. Es wird zwar davon ausgehen, dass vermutlich 4 Quarterbacks in den Top 10 gehen werden, und damit haben wir dann, glaube ich, nur noch Michael Penix Jr. und Bo Nix, die vermutlich danach gedraftet werden, und da bin ich skeptisch, was eine First, also es kann sein, dass sie in der ersten Runde gehen, aber grundsätzlich, welche Quarterbacks würdest du an 21 nehmen, Thilo? Keinen. Würdest du überhaupt sagen?
Nein.
Wenn, okay.
Ganz einfach, nein, keinen. Ich, weil ich halt
nicht
glaube,
mal Caleb Williams.
Ja, gut, das ist ja unrealistisch. Also es fällt keiner der großen 4 bis an 21, Punkt.
Aber ich sag mal, wenn wir Caleb Williams jetzt mal ausklammern.
Ja.
Ich glaube, ich weiß. So, dann hast du Drake May und Jaden Daniels und
ja.
J.J. McCarthy, wobei ich J.J. McCarthy schon, also ich habe ihn da eher auf 4. Ja, ich würde ihn auch an 2 ranken, aber mir fehlt so ein bisschen wirklich, dass er das Team getragen hat. Er hat viel gezeigt, er hat auch eigentlich bewiesen, dass er durchaus was kann, auch im Vergleich, also die anderen auch, aber die Frage ist natürlich, wenn jetzt wirklich einer dieser drei, warum auch immer, ne? Warum auch immer, der hat, weiß ich nicht, ein Video, wo er einem Kollegen in der Kabine richtig ein ins Gesicht drischt. Keine Ahnung, was am Draft Day rauskommt. Nein, wir sind damit ja gesegnet, dass solche Sachen passieren. Wenn einer dieser drei Quarterbacks, also du sagst Bo Nix und Michael Penix Jr. auf gar keinen Fall an 21.
Auf gar keinen Fall, nein.
Drei dieser anderen drei Quarterbacks, Drake May, Jaden Daniels oder eben J.J. McCarthy.
Einer von denen soll ich nehmen oder wenn einer von den dreien fällt?
Würdest du einen von denen nehmen und wenn du einen von denen nehmen, oder wenn du kannst auch sagen, du würdest jeden an 21 nehmen.
Ja, das ist total schwer, weil das so unfassbar hypothetisch ist. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe die Quarterback-Folgen auf den gewissen Podcast mir alle angehört. Aber ich habe mir deswegen nie wirklich Tape von denen angeguckt, weil es für mich nach dem, was man so einfach liest und hört, und wie das Board aussieht, einfach völlig ausgeschlossen ist, dass das passiert. Also, da gibt es so viele Teams, die einen Quarterback suchen, die sich in Position bringen. Da sind mindestens 6 Teams über uns, die das nehmen. Das ist für mich, nein, das passiert nicht. Also, das ist zu hypothetisch. Das passiert einfach nicht. Jetzt spinnen, warum es passiert.
Ich wollte gerade sagen, ja, so hast du jetzt. Ja,
dann nehme ich einen Quarterback, ja.
Okay. Gibt es Quarterbacks, die du trotzdem ausschließen würdest, wo du sagen musst, nee? Oder würdest du jeden der drei nehmen an 21?
Ich würde jeden der drei nehmen.
Okay. Tobias!
Ja,
hört du hast ja schon gesagt, J.J. McCarthy würdest du definitiv nicht nehmen.
Nee. Hört sich zwar ein bisschen doof an, aber wirklich nehmen würde ich von den dreien keinen. Ich würde Pick 21 an denjenigen so dermaßen teuer verscheuern, der einen dieser drei nicht haben will. Ich würde keinen nehmen.
Okay, gut. Das ist, also, es geht auch gar nicht darum, dass du sagst, ich würde den Pick verscherbeln, sondern wenn einer von den dreien da wäre,
ja,
ich sag mal kein, weil
natürlich
die Wahrscheinlichkeit ist, wenn, warum sollte auf einmal wer an 21 gehen, ne? So, ne? Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, wenn die aus der Top 10 fallen, fallen die auch an 21 vorbei, weil dann muss das so massiv, dann muss da sowas Massives vorgefallen sein, dass die wahrscheinlich dann sogar bodenlos fallen. Also, ne? Es muss ja, dann einen Grund geben.
Ja, warum gut, das aber passiert. Jetzt mal, das sagen wir mal, die Dolphins haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wie sie es damit bei Laramie Tunsil, um den schwänzel ich ja hier die ganze Zeit rum. Würdest du dann trotzdem keinen dieser drei Quarterbacks, Drake May, übrigens für euch da draußen, wir haben nicht gesagt, Drake May hat bei North Carolina gespielt, Caleb Williams bei USC, Caleb Williams wird aber, also wenn der nicht der First Pick wird, dann weiß ich auch nicht. Aber Thilo, du möchtest da noch kurz reinspringen.
Ja, ich würde noch ganz kurz einfach Tschüss sagen, ich muss jetzt leider los, das ist nicht so die feine englische Art. An diesem Punkt, wir sind schon dabei und beantworten schon ein paar Fragen aus der Community. Ich wollte noch mal sagen, am Ende, wir sind wieder auf Twitter. Also lasst gerne da einen Follow da und in Zukunft wird da wieder ein bisschen mehr Leben in der Bude sein. Ich bin gespannt, was ihr jetzt noch besprecht. Ich werde mir es auf jeden Fall anhören und habe schon richtig Bock auf nächste Woche. Bis dann.
Nice. Sehr, sehr schön. Ja, so, also Caleb Williams geht an 1. So, also wenn der nicht an 1 geht, dann kann man, also dann kannst du die Chicago Bears erstmal abmelden. Ah, das ist einfach so, weil das ist absurd. Also meiner Meinung nach. Also da ich bin auf diesem Train so drauf bei Caleb Williams, der ist für mich so eindeutig die 1. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber Drake May, Jaden Daniels, J.J. McCarthy, genau. Also ich würde tatsächlich mit jedem der drei versuchen. Also bin ich ehrlich, wenn einer der drei an 21 da wäre, einfach nur, weil ich glaube, dass wir jetzt ein System haben und jetzt auch einen Headcoach haben, der einfach einen Quarterback, einen jungen Quarterback an die Hand nehmen kann und den so nach oben performen kann, dass das einfach ein Star wird. Das glaube ich einfach, weil ich die Entwicklung von Tua gesehen habe. Und es tut mir leid für Tua, dass er 2 Jahre seiner Karriere unter einem Defensive Head Coach verschwendet sehen musste. Er hat natürlich das erste Jahr sowieso nicht, wegen Verletzungen, pipapo, und dann das zweite Jahr, und dann im dritten Jahr hat er super Pech gehabt. Er hat das vierte Jahr erst wirklich gehabt. Super ärgerlich. Super ärgerlich, aber im Endeffekt würde ich jeden dieser dreien, also Drake May, Jaden Daniels, JJ McCarthy, nehmen. Einfach, das muss man sich auch überlegen, den Mehrwert, den Tua hätte. Also Tua würde dann immer noch gut was einbringen an Picks. Ja, also wir wären hier nicht in einer Justin Fields-Situation, sondern Tua hat bewiesen, dass er auf Top-10-Level performen kann oder die Zahlen auflegen kann. Und dementsprechend könnte man dort auch noch einen Pick rausholen. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, was die Steelers zum Beispiel wollen. Das wäre dann ein Punkt, wo ich sage, hey, das überlegt ihr mal, Justin Fields, Wilson und Tua in einem Quarterback-Room und das für unter 10 Millionen oder so, das wäre schon richtig krass. Das wäre schon, ist schon fast absurd, aber ja. Das haben wir dann. Dann haben wir die Frage nämlich auch beantwortet. Grüße gehen nämlich nochmal kurz raus an Markus an der Stelle. Und gibt es denn darüber hinaus, Tobi, wenn wir gerade beim Thema Quarterback sind, das finde ich gerade super interessant, würdest du einen Quarterback draften?
Ehrlich gesagt, ja, würde ich tun, aber nicht allzu früh, um das mal so zu beantworten.
Also wen würdest du denn draften und wann?
Oh, die Namen, ne? Nur gerade mal eben nachgucken, wie der nette Herr heißt. Naja, also Taulia würde ich nicht nehmen. Der ist da der Bruder von Tua. Der ist da erstmal weit außen vor.
Der wird wahrscheinlich kurz dazu, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert, Taulia Tagovailoa, der bei Maryland gespielt hat. Ich denke, der wird als undrafted Free Agent gehen oder eben ein klassischer Siebtrunden-Pick sein. Weil dann muss man sich nicht mit anderen Teams betteln darum, was denn los ist. Aber ich bin, ich bin gespannt. Aber der wird auf gar keinen Fall vor Runde 6 gedraftet oder vor Runde 7 eigentlich nicht. Also der Bruder von Tua, Taulia. Genau.
Wo auf welchen Namen ich sehr gespannt bin, wo der geht, ist natürlich Spencer Rattler. Also ich meine, ich würde den für Miami nicht nehmen, aber ich bin total gespannt, wer den nimmt und wann der geht. Der hat ja da so seine Issues und hat auch so ein bisschen was gezeigt. Aber da bin ich echt gespannt, wo der dann letzten Endes landet. Ob der früh an Tag 2 geht, ob der erst an Tag 3 geht. Also das finde ich spannend. Wen ich spannend finde, ist der Quarterback von Florida, glaube ich, ne? Von den Gators. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Travis. Heißt er Travis mit Vornamen oder mit Nachnamen?
Du meinst Jordan Travis.
Jordan Travis, den.
Ja, also Florida State. Ne? Nicht University of Florida, sondern okay. Florida State.
Florida State, okay, sorry. Den finde ich spannend. Und wenn der bei einem der späteren Picks von den Dolphins noch irgendwie auf dem Board sein würde, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich den nicht jetzt als dritten, also erstmal als vierten Quarterback mit ins Camp nehme und ob der nicht die Rolle von Skylar Thompson übernehmen würde. Zum Beispiel, wenn der jetzt an 198, nehmen wir das mal als Beispiel, wenn er an 198 noch da wäre. Da würde ich ihn dann nehmen. Bei dem finde ich, irgendwas hat der so an dem Potenzial und auch an der Spielweise, wo ich sagen würde, ja, probier's mal, das ist mir einen 6. oder 7. Runden-Pick wert, probier's aus.
Ja, könnte man sicherlich drüber, also finde ich vollkommen legitim. Ich denke, in dem Bereich gibt's einige, die man nehmen kann. Wen ich dann noch in der späten Runde recht interessant finde, wäre Sam Hartman, der gute Quarterback von Notre Dame. Ja, Thema ist hier natürlich, der Dude wird schon 25. Also Sam Hartman ist ein super Redshirt Senior, nennt man das, weil der hat schon 2018 am College gespielt. Der hat für Wake Forest gespielt, 5 Jahre lang, war immer wieder im Third oder Second Team All-ACC, hat in 2021 war er für über 50 Touchdowns verantwortlich, davon 39 durch die Luft. Und dann war er letzte Saison Quarterback bei Notre Dame, ist durchs Fenster gegangen. Und ja, ich bin gespannt. Das ist halt ein Spieler, der nicht den Arm hat. Also da würden viele wahrscheinlich sagen, hey, ja, das kennen wir ja, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber genau, er ist ein bisschen mobiler. Das wäre vielleicht eine zusätzliche Ebene, wobei das bei Tua ja jetzt auch so ein bisschen geändert werden soll, dadurch, dass er ja wieder etwas dünner, etwas weniger Gewicht hat. Deswegen da vielleicht besser, aber ja, Sam Hartman ist halt nicht so ganz so stark über die Mitte. Und ja, unter Druck ist das okay, aber das war es dann auch. Der ist nicht besonders groß, der ist nicht besonders schwer. Wenn du beweglich sein willst, darfst du das ja auch nicht. Der ist halt durchschnittlich schnell, was die Teste sind, also Testwerte. Aber ja, also es ist, den musst du halt testen. Und dafür pickst du ihn dann in Runde 6 oder 7. So würde ich das mal beschreiben. Also, das wäre noch ein Quarterback, fände ich interessant, wenn man den Pick investieren möchte. Das kann man, denke ich, einfach mal so sagen. So, wir haben ja gesagt, wir haben 2 Picks, bevor wir dann erst wieder in Runde 5 picken. Pick 55, Tobi. Finde ich eigentlich gar keinen schlechten Spot, auch wieder, muss ich sagen. Gibt einige Spieler, die interessant sind an der Stelle. Hast du Spieler, wo du sagst, boah, wenn die da sind, würde ich die picken? Oder hast du Spieler im Köpfchen dafür?
Wir haben ja eben schon über Zach Frazier geredet. Wenn der bis an 55 noch da ist, wäre der sicherlich einer, wo ich sage, wenn wir das an
Longshot.
Ja, wenn wir das nicht in Runde 1 bedienen, dann können wir das nehmen. Cooper Bibby hast du angesprochen. Der ist so ungefähr da auch in der Range. Dieser Isaac, den Edge von Penn State, finde ich ganz interessant. Der könnte da in dem Bereich fallen. Und bei den Wide Receivern, da hast du einige Namen, wo ich sage, wenn jetzt ein Roman Wilson von Michigan da noch da ist, kann man sich das überlegen. Ein Ricky Pearsall von Florida vielleicht. Ja gut, Xavier Worthy wird nicht bis Mitte 50 fallen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber mit dem hat man sich ja an dem Pro Day von Texas ja schon unterhalten. Es gibt ja schon diverse Bilder mit Worthy und unserem Head Coach, dass die wohl eine gute Chemie hätten. Braden Fiske, der Defensive Tackle von Florida State. Also da gibt es, wie du schon sagst, du hast da auch da viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann und wo man gewisse Needs, die wir in unserem Roster noch haben, gut bedienen kann. Und dass wir in der zweiten Runde nicht gerade immer ganz schlecht picken, ist ja auch bekannt.
Richtig, und kurz, Xavier Worthy wäre halt natürlich absurd, ne? Weil ja, Xavier Worthy ist halt vom Speed nicht langsamer als die Spieler, die wir auf Wide Receiver haben. Nur um euch das mal. Also, wenn man noch mal mehr auf Speed gehen möchte, dann nimmt man Xavier Worthy. Nichts anderes. Bei Zach Frazier bin ich tatsächlich aktuell, ich weiß nicht sogar, ob der nicht sogar in der ersten Runde geht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber klar, wenn der da wäre, No-Brainer. Ansonsten muss man halt mal schauen, weil man kommt gerade dann in dem Bereich auch in Early Third Round Grades, sag ich mal, ne? 55, das geht tendiert eher Mitte Ende Runde 2, ne? Christian Hines, den Guard von Connecticut, oder eben Dominic Pooney, den Guard von Kansas. Die beiden Spieler habe ich dort mir auch noch notiert, die ich interessant finde. Ja, bei Tackles habe ich eigentlich nur Kingsley Suamataya. Jetzt war ich selber überrascht, dass ich den Namen beim ersten Mal so sauber ausgesprochen habe.
Du bist geübt in solchen Namen.
Ja, das ist der Tackle von BYU, und wen ich auch gerne ab und zu nochmal draftet, ist Patrick Paul, der Tackle von Houston. Die sind sicherlich in dieser Range drin. Nur damit ihr es gehört habt, Brandon Coleman, Tackle TCU, und Roger Rosengarten von Washington.
Den leichtesten Namen kriegt am schwersten raus.
Ja, Roger Rosengarten. Ich wollte es halt so ein bisschen Englisch machen.
Ja.
Roger Rosengarten.
Roger. Ja.
Real Rap von Washington. Sehe ich eher in Runde 3, würde ich als Region sehen, wenn wir die nehmen würden, aber auch die, da muss ich auch sagen, es gibt immer dieses Argument, und ich würde mir wünschen, dass es dieses Argument seltener gibt, die wissen schon, was sie tun. Und wenn das irgendwer sagt zu euch und ihr damit zufrieden seid, ist das vollkommen okay. Wenn ihr das hört und sagt, das sehe ich nicht so, dann fragt die Leute, wieso die Dolphins-Spieler wie Noah Igbinoghi nie gedraftet haben. Oder wie Dion Jordan damals mit Uptrade. Ja?
Wobei du das ausklammern musst, weil das Potenzial hatte er ja, da lag es ja eher an.
Ja, aber trotzdem,
anderen Tobi. Dingen.
Ja, aber vollkommen, es ist mir vollkommen klar. Aber da musst du halt sagen, du draftest die ja, weil du sagst, ja, das passt schon, das kriegen wir hin. Offensichtlich haben sie es ja nicht hingekriegt. Und das zeigt, dass sie es vielleicht doch nicht besser wissen. Ja, oder dann doch nicht besser können. Kann man jetzt so und so sehen. Insgesamt, ja, für mich sind die beiden halt so ein bisschen weiter hinten. Natürlich kann ich sagen, ja, die scouten da viel besser, was sie tun. Da hat jeder, der bei den Dolphins angestellt hat, hat wahrscheinlich 10-mal mehr Ahnung, als ich das habe über Football. Also da gehe ich einfach mal von, muss ich einfach mal von ausgehen, finde ich auch vollkommen legitim, weil die werden dafür bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt, was auch vollkommen okay ist. Schade, aber vielleicht soll ich einfach mal eine Bewerbung zu den Dolphins schreiben. Und das sind halt so Spieler, Edge Defender hast du auch schon genannt, Darius Robinson würde ich da vielleicht noch dazu nehmen. Und ansonsten ist es halt interessant, weil auch, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen, und da würde ich jetzt vielleicht noch als letztes drauf eingehen, bevor ich tatsächlich einfach mal dazu komme, was aktuell bei Mockdraft so gemacht wird bei den Dolphins. Die Cornerbacks. Und da würde ich dich einfach mal, also wir haben Nate, also ich denke, Terrion Arnold, der Cornerback von Alabama, und vermutlich Quinion Mitchell, der Cornerback von Toledo, werden vor den Dolphins weg sein. Dann wird's aber Nate Wiggins, Cooper DeJean und Kool-Aid McKinstry, den Cornerback von Alabama, die alle so Ende Runde 1, Mitte Runde 1, Anfang Runde 2 gesehen werden. Und dann haben wir noch Mike Sanristil von Michigan und TJ Tamper. Ich mag ihn, ist aber auch Geschmackssache. Die so Runde 2 sind, Ennis Rakestraw, je nachdem, in welches Big Board man guckt, ist auch in Runde 2 irgendwo da, wo die Dolphins dann vielleicht picken. Ja, also ich glaube, gerade in Runde 2 gibt's auf Cornerback viel, viel Value. Würdest du einen dieser Cornerbacks bei den Dolphins sehen?
Ich habe das auch im letzten Jahr schon ausgeschlossen eigentlich, und dann haben sie doch Cam Smith genommen, aber wenn man sich das Roster so anguckt, was die Dolphins gerade haben, dann würde es mich überraschen, und ich würde auch in den ersten beiden Runden keinen Cornerback nehmen. ehrlich gesagt.
Würdest du nicht?
Nee, würd ich nicht. Weil es immer da dann auch Spieler gibt, was so ist, die auf Positionen spielen, wo ich den Need bei gleicher oder ähnlicher Qualität mehr sehe als auf Cornerback. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die Dolphins das machen, und ich würde es selber auch nicht machen.
Aber wenn das der beste Spieler auf deinem Board wäre in Runde 2, also ich sag mal so einen Mike Sanstreel oder ja, McKinstry wird nicht so weit fallen oder Dejeron oder
Wiggins. Nee, deswegen. Also da reden wir ja dann schon eher bei den Namen, wo du gesagt hast, bei Nate Wiggins, Clemson, Dejeron, Iowa, Cool Aid McKinstry, so toll der Name auch ist. Ich würde den nicht, also ich würde in Runde 1 sowieso nicht und in Runde 2 auch keinen Cornerback nehmen.
Okay, gut. Dann bin ich noch mal ein bisschen so in das Internet gegangen. Ja, und es gibt die NFL Mock Draft Database. Und das ist das Witzige bei den Dolphins. Es gibt tatsächlich 3 Spieler, die mehr bei 10% oder mehr sind, die gepickt sind in den Mock Drafts aktuell. 63,2% andere Spieler. Tobias, du darfst natürlich jetzt raten, welche 3 Spieler genannt sind, noch mit Namen, die 10% oder mehr haben in den Mock Drafts.
Also ich gehe davon aus, bei den diversen Mock Drafts, die ich gesehen habe, taucht ja häufiger mal der Name von Graham Barton von Duke auf, weil der sowohl Center als auch Guard spielen kann.
Ja.
Gehe davon aus, dass der dabei ist.
Welche der 3?
1, 2 oder 3? Ich würde 2 sagen, tatsächlich.
Okay. Wer ist noch dabei?
An 1, also das habe ich in relativ vielen Mocks gesehen, wäre tatsächlich, oh Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Defensive Tackle von Texas. Byron Murphy, glaube ich.
Murphy, der zweite Byron.
Ja, oder eben Newton von Illinois. Also der erste sollte ein Defensive Tackle sein, weil viele ja oh Gott.
Aber welcher der beide würdest du dann an 1 setzen?
Ich denke, Newton wird an 1 sein, weil ja viele Wilkins ersetzt sehen wollen. Von daher gehe ich davon aus, dass der bei vielen genommen wird.
Okay.
Danach dann Barton und an 3 wird wahrscheinlich dann Jackson Powers Johnson sein.
Also, Jackson Powers Johnson ist an 2.
Okay.
Und Graham Barton ist an 3.
Okay.
Und Troy Fortano ist an 1.
Okay, ja, dann sehen die alle den O-Line-Need natürlich massiv.
Ja, ich find's super interessant, weil ja. Du hast ja schon gesagt, also Jazan Newton, das ist der Lineman von Illinois, der auch oft mit den Dolphins in Verbindung gebracht wird. Das ist einfach ein absoluter Bulldozer, wenn man das so sagen möchte. Also der ist wirklich wirklich einfach ein Monster, was irgendwie so die Physis angeht. Das Thema ist halt, er ist nicht der Größte. Ja, also das könnte wirklich ein Thema sein, wo er am Ende mit struggelt. Aber seit Aaron Donald haben natürlich undersized Defensive Tackle auch eine Möglichkeiten. Aber Newton oder Johnny Newton, wie er auch ganz gerne genannt wird, wäre auf jeden Fall jemand, der da sehr, sehr viel Schaden anrichten könnte. Byron Murphy, einfach auch so eine menschgewordene Maschine, wenn man das so beschreiben möchte. Und dementsprechend, also das wären auch beides Spieler, muss ich sagen, wo man sagen kann, das passt schon irgendwie. Und ja, also bei denen wäre ich auch nicht sauer, wenn es das, wenn es einer von denen wird. Also ich sag mal so, ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn die Dolphins keinen Lineman in Runde 1 nehmen.
Ja, das kann man, denke ich, so sehen.
Also ich sage, ich wäre halt nicht überrascht, also ich wäre überrascht, wenn es nicht so kommt. Also ich meine, wir sprechen da über 7, 8 Spieler und insgesamt, gut, es ist natürlich die Frage, vielleicht fällt ja irgendwer. Ja, das kann man natürlich dann auch noch immer in Betracht ziehen, dass wer fällt. Aber also welcher Spieler könnte denn, also der einzige Spieler, den ich mir vorstellen könnte, der vielleicht noch wirklich ewig weit fällt, weil er eine Position spielt, die einfach ja nicht als Elite gesehen wird und das letzte Mal als in Top 5 ein Tight End gedraftet wurde,
ja,
das ist nicht so gut ausgegangen. Also das ist nicht so eingeschlagen mit Kyle Pitts, wie sich das die Falcons gewünscht haben. Aber Brock Bowers wäre ja ein Tight End. So, wenn der so weit fällt, ja, das wäre tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass der genommen wird. Aber ansonsten, also, ich meine, wer sollte denn sonst fallen? Weil das, auch das muss man ja mal überlegen. Spieler, die sonst fallen oder fallen könnten, wären ein Jared Worth, vielleicht ein Dallas Turner, das sind aber Edge Defender, das sind Lineman. Dann ist die Frage, wie gesagt, Uwu Fashanu, der könnte fallen, ist aber auch ein Tackle. Also alle die Spieler, die auch fallen könnten, bis auf Brock Bowers, ich glaube bei den Cornerbacks, wie gesagt, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der zweite Cornerback auf dem Board, Quinny Mitchell, der könnte vielleicht droppen, ja, aber das ist der einzige Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ein Nicht-Liner ist, der mit Brock Bowers, aber der Rest, der ist Lineman. Das heißt, wenn es keinen Downtrade gibt in irgendwohin, wo es dann schwierig wird zu predikten, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit extrem, extrem hoch, dass wir einen Lineman nehmen. Und ich muss gestehen, es gibt so viele Spieler, die guten Value haben. Ich wäre, glaube ich, bei keinem einzigen sauer. Ich sag mal, selbst jetzt nehmen wir mal an, wir picken Zach Frazier an 21, was viele als Reach ansehen würden. Ich wäre trotzdem nicht mal mehr richtig sauer. Ich würde sagen, hey, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gepickt, aber vielleicht hätten wir einen anderen Spieler dann picken können, in der vielleicht einen Wide Receiver oder so. Das wäre es vielleicht mehr wert gewesen. Ja, cool, der würde vielleicht von mir in der initialen Bewertung, ja, weil auch das kann man sagen, man kann den Draft, man kann ihn bewerten danach. Die Aussagekraft ist relativ gering und ich würde einen Pick von Zach Frazier jetzt nicht mit einer Höchstnote bewerten, aber ich würde ihn auch nicht schlecht bewerten. Nur um da mal so mein Gefühl mit reinzubringen, wie ich die Situation der Dolphins in diesem Draft sehe. Also es ist wirklich, es gibt Drafts, wo wir an 21 nicht diese Möglichkeiten gehabt hätten, die wir aller Voraussicht nach. Und ich habe bisher keinen Draft-Pick gesehen oder Mock-Draft gesehen oder auch selber Mock-Drafts gemacht, wo nicht einer bis zu uns, mindestens einer, bis zu uns geslidet ist, dem, wo wir dann sagen können, jo, Amen und danke, wir nehmen diesen Spieler. Tobi, wie, also für mich ist das wirklich 100, mega nice.
Hundertprozentige Zustimmung. Also ja, wie gesagt, ich könnte Cornerback würde ich irgendwie nicht nachvollziehen können. Aber alles andere, Brock Bowers, wenn der an 21 noch da ist, wir werden, also jeder, der Spiele von Georgia gesehen hat in den letzten Jahren, weiß, was Brock Bowers leisten kann und was der für eine Maschine ist und was der vernünftig eingesetzt in einem vernünftigen Scheme dir geben kann. Da wäre ich auf gar keinen Fall böse, wenn wir den kriegen könnten. Aber das ist, nicht besonders realistisch, aber wie du schon sagst, ne? Alles andere, alle OTs, alle Interior Guards, alle Edge Defender, alle D-Liner. Ich würde mit dem Kopf kratzen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der ersten Runde Brian Thomas, einen Wide Receiver oder sowas nehmen würden. Da würde ich mit dem Kopf kratzen, aber auch das könnte ich in irgendeiner Art und Weise dann nachvollziehen, aber wird aufgrund unserer Ausstattung auf dieser Position höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber alles andere, ich bin mit jedem fein, egal wer da fällt, egal wer da kommt.
Ja, das sehe ich ähnlich. Gut, dann haben wir das auch soweit abgeschlossen. Tobi, wenn ich dich schon mal hier habe, ne?
Ja, ausnahmsweise mal.
So, ne? Und ich sag mal, ein, zwei Minütchen haben wir vermutlich noch. Die Situation rund um die Dolphins und die Cap-Situation, ich meine, wir haben da in den letzten Wochen sehr, sehr viel drüber gesprochen und gerade über dieses Thema Void Years. Der Effekt ist ja nicht so riesig, ja, aber es summiert sich natürlich. Wo ist für dich der Punkt, wo die Dolphins mit den Sachen, die sie aktuell machen, also viel mit Void jetzt arbeiten, wo ist für dich der Punkt, wo du sagen würdest, da sollten wir dann aufhören? Weil so wie ich die Diskussion mit dir gehabt habe, würde ich dich jetzt so einschätzen, dass du sagst, nö, die Void Years, das ist bis jetzt alles vollkommen im Rahmen und damit können wir super umgehen und das verschwindet mehr oder weniger eh in den Erhöhungen des Cap-Spaces, was ja die Argumentation ist dahinter irgendwo, dass man sagt, ja, wir können mit den gleichen Spielern spielen, aber wir haben halt die Erhöhung des Cap-Spaces damit schon abgesägt, dass wir diese Voidiers haben. Zurück zur Frage, wann würdest du aus Sicht der Dolphins aufhören mit der Masse an Voidiers bei verschiedensten Spielern zu arbeiten?
Genau jetzt. Genau jetzt würde ich aufhören. Sie haben, klar kannst du könntest noch bei Tyreek Hill an den Vertrag gehen, das würde ich aber nicht machen, weil auch Tyreek Hill ist ja eher dann so ein Kantonist, sage ich mal, wo nicht sicher ist, wie lange spielt er noch. Und wenn ich den Vertrag dann bis in den Sankt-Nimmerleins-Tag durch Void Years verlängere, dann wird's schwierig. Ich würde, so wie es jetzt gelaufen ist, finde ich's gut, finde ich's okay. So kann's gehen. Wir kriegen durch den Post-June-Release von Xavier Howard noch so viel an Kapital zurück, dass wir die Needs, die wir nach dem Draft wahrscheinlich noch haben werden, durch Veterans werden auffangen können. 1, 2, 3. Ich würde genau jetzt aufhören.
Okay.
Ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn sie jetzt noch an den Tyreek Hill-Vertrag rangehen.
Ja, also wie gesagt, ich meine, ich habe da eine relativ starke oder klare Meinung zu, dass wir halt, wenn wir irgendwann noch mal diesen Dreh kriegen wollen und nicht wie die Saints enden wollen, dann müssen wir halt jetzt wirklich dann langsam aufpassen. Und ich bin, wie gesagt, ich reagiere schon so ein bisschen allergisch, kriege so leichte Pusteln, wenn ich das Wort hier höre. Weil ich meine, das, was wir jetzt aktuell an Capspace haben, das könnte gerade so je nach Strukturierung der Verträge für die Rookie-Klasse reichen, oder? Diese 4,2 Millionen?
Ja, ich glaube ungefähr, dass das so das ist, was wir mit den Picks bezahlen würden. Ich kann ja gerade eben noch mal nachgucken, was der Rookie-Pool der Dolphins kostet. Das kostet mich gerade ein paar Klicks. Wir wären tatsächlich jetzt gerade bei, ich glaube, 7,7 oder sowas sagt Over the Cap, meine ich. Aber immer unter der Voraussetzung, dass das mit den Picks alles so bleibt, wie es bleibt. Also wir müssten noch ein bisschen was machen, aber ich sehe auch im Roster noch die Möglichkeit, dass wir da an der einen oder anderen Stelle durch einen Release eines Spielers so weit kommen, dass wir das ohne weiteres und ohne großen Qualitätsverlust hinbekommen. Das würde ich schon so sehen.
Okay, cool. Ja, das wollte ich nämlich jetzt noch mal eben, kurz
genau, eben weil wir auch im Juni dann wieder auf der positiven Seite stehen, weil wir da die 18,5 Millionen zurückkriegen. Und selbst wenn du die Rookie-Klasse da komplett abziehst mit den 7,7, bist du immer noch bei 10, 11 plus das, was wir jetzt haben, bist du dann bei 15. Du brauchst ja immer eine gewisse Rücklage, um in der Saison noch reagieren zu können, wenn Verletzungen eintreten. Da rechnet man auch immer so mit 5 Millionen, sodass ich sage, wir haben vom Cap-Space her für dieses Jahr, so wie es jetzt ist, wahrscheinlich im Juni noch, ich denke, knapp 10 Millionen über, dass wir da was machen könnten.
So, das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Und ja, wenn ihr Spieler habt, über die wir noch sprechen sollen, dann könnt ihr uns das natürlich gerne sagen. Tobi, hast du noch etwas, was du für diese Folge sagen möchtest?
Nur ein Anschlusssatz, der mit den Visits und mit dem zu tun hat, was die Dolphins vorher gemacht hat. Es würde mich höchst erstaunen, wenn wir diese 10 Millionen, die wir da haben, in einen Spieler investieren würden, in Klammern OBJ. Das könnte ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir. Also das wäre wild, weil dafür haben wir doch noch, dafür kann man lieber für 3 Spieler für 3 Millionen holen, genau, die Tiefe mitbringen. Genau. Ja, also wir gehen auf den Draft zu. Nächste Woche werdet ihr einen Mock-Draft, 7 Runden, was man machen kann und so weiter und so fort hören. Vielleicht mache ich einfach noch ein paar Simulationen. Was heißt das? Simulationen sind, ich nehme die Dolphins und gehe durch eine Draft-Engine und die Picks um mich herum werden per Computer generiert. PFF, PFN. Also PFN mag ich dieses Jahr ein bisschen mehr als PFF. PFF ist mir ein bisschen arg wild manchmal, was da Spieler droppen, so an Quarterbacks vor allem. Da habe ich irgendwann Mitte Runde 2 nochmal JJ McCarthy gedraftet. Also ganz, ganz verrückte Nummer. PFN mag ich da dieses Jahr ein bisschen mehr, muss ich gestehen. Genau. Aber wir werden auch einen 7-Round-Mock machen. Natürlich dann ins Detail auf die Spieler eingehen, die wir draften. Insgesamt, wenn ihr gewisse Spiele habt, über die wir reden sollen, schreibt uns Kommentare. Oder so wie es Markus gemacht hat zum Beispiel. Dann können wir definitiv darauf eingehen und euch über die Spieler, die ihr vielleicht interessant findet oder wo ihr sagt, boah, ich habe da diesen einen Spieler gesehen, was sagen die Dudes denn da von dem Dolphins Drive dazu? Haut uns hier einfach irgendwo rein, also kommentiert, schreibt uns persönlich an oder kommentiert auf Spotify zum Beispiel. Und dann können wir das in die nächste Folge mit reinnehmen. Und das ist es dann auch schon gewesen. Es ist jetzt wirklich die wirklich heiße Phase. Nochmal in der Preseason, bevor es dann so ein kleines Loch geht. Aber boah, ich bin hyped auf den Draft. Ich bin wirklich hyped langsam. Tatsächlich ist mir das, diese 2 Wochen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich musste auf der Arbeit eine Arbeit schreiben, so eine größere. Also es sind jetzt, ich habe irgendwie so knapp über 30 Seiten, die ich da geschrieben habe. Das hat mich jetzt tatsächlich so irgendwie kalendarisch und Anfang Mai geht's für mich nach Asien. Jeez, Hype. Oh, ich freue mich gerade richtig, ey. Dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, dass das schon so nah ist alles. Oh, nice. Genau. Ich hoffe, ihr habt auch so eine Riesenvorfreude auf den Draft. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.